willkommen zu Defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz.
Mehr Power für Ihr Trading mit dem neuen Turbo 24 von IG, der erste börsennotierte 24-Stunden-Turbo der Welt. Wählen Sie Ihren Hebel und begrenzen Sie Ihr Risiko. Ganz ohne Kommission auf den leistungsstarken Handelsplattformen und Apps. Traden Sie Turbo 24 bei IG, einem Weltmarktführer im Online-Trading. Erfahren Sie mehr auf ig.com. Turbo-Zertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.
Episode 83, lieber Defner, und nach 3 Wochen Urlaub ist er zurück.
Klingle mal wieder. Ja, die Weihnachtsrallye ein.
Es gibt Bescherung
schon an den Märkten. Die Weihnachtsrallye hat also pünktlich zu meiner Rückkehr begonnen. Letzte Woche, Freitag der 13., war ein Glückstag an den Börsen, weil so langsam die Damoklesschwerter abgehängt werden, wie es der Defner immer prophezeit hat. Es gibt einen ersten Handelsdeal zwischen USA und China.
Der hält dann so lange, bis er nicht mehr hält. Ja.
Und
ein harter Brexit ist wahrscheinlich abgewendet worden durch die Wahlen. Was jetzt kommt, wissen wir auch nicht. Also ich würde sagen, die Unsicherheit ist da nicht weg. Aber zumindest kann man sagen,
die ganz große Unsicherheit ist weg. Zumindest nochmal weiter nach hinten verschoben. Zum Beispiel, was den Brexit anbelangt, wie es dann mit dem Handelsabkommen weitergeht und so weiter und so fort.
Und nach 3 Wochen müssen wir vielleicht nochmal sagen, wer wir sind. Defner. Wird der ein oder andere es vergessen? Wir haben zum Beispiel eine Mail bekommen, da schrieb jemand, ich habe den Podcast verlegt. Ja, der meinte, und der hat ihn wiedergefunden.
Ach, das ist schön.
Haben vielleicht viele gedacht,
herzlich willkommen zurück.
Hier?
Einfach mal im Handykram, ne? Im iPhone gucken, wo ist denn hier mein Podcast?
Stimmt, was Mensch, digital verlegen, das finde ich eine gute Sache. Ja, gut, okay. Aber sag mal, wer du bist.
Ich bin kein Verleger, ich bin nur ein Journalist.
Wir sind beide Journalisten.
Ne? Ich bin der TV-Teil. Für alle, die vielleicht auch neu dazukommen und moderiere bei Weltfernsehen, die Börsensendung, Börse am Mittag, Börse am Abend und im Nebenberuf und Hobby streite ich mich im Podcast manchmal mit dem Schäpitz.
Ja, und Schäpitz ist das Zeitungsgesicht, wie du immer so schön gesagt hast. Also ich bin seit 20 Jahren bei Welt.
Ja, ich auch 20 Jahre. Ich habe heute meine 20-jährige Urkunde vom Chefredakteur bekommen übrigens. Der 5 Tage Sonderurlaub.
Erster
Dezember 1999 bin ich damals eingetreten bei N24. Wir sind dann am 24. Januar 2000 an den Start gegangen und seit 2008 dann heißen wir Welt.
Wir sind verheiratet worden, nämlich Welt und N24.
Ja, und da mussten wir einmal auch noch den Namen übergestülpt bekommen. Alte Geschichte.
Auf jeden Fall bin ich der Zeitungsmensch, bin jetzt seit 20 Jahren an den Märkten und habe gelernt, dass man immer wieder überrascht wird.
Und grundsätzlich sind wir Bulle und Bär.
Und deswegen streiten wir auch.
Ja, genau. Deswegen streiten. Ich bin ja der Bulle, also eher der Optimist in dieser Runde. Habe natürlich auch mal auf manche Anlageobjekte auch skeptische Sichten, aber grundsätzlich bin ich eher vom Naturell her ein Optimist.
Und ich bin der Realist.
Naja, Realist, das behaupten ja Pessimisten immer. Er ist natürlich der Pessimist. Ja.
Also ich bin der Bär auf jeden Fall hier im Theater und jede Woche streiten wir uns und versuchen die Welt aus zwei Sichtweisen zu geben, weil eine Sichtweise ist zu wenig eindeutig, das sieht man an den Börsen immer wieder. Wo wir uns einig sind eigentlich, ist, dass man sein Geld gut anlegen sollte über einen Sparplan und heute wollen wir so ein bisschen bescheren, noch neue Ideen dazu bringen. Vielleicht kannst du die Glocke nochmal rausholen?
Ja.
Es ist so ein Weihnachtspodcast. Normalerweise wird hier mehr gestritten. Heute soll es ein bisschen romantischer zugehen.
Normalerweise haben wir immer ein Thema, das wir kontrovers diskutieren, aber heute sammeln wir uns unter dem Baum und haben ein paar Geschenkideen fürs Depot mitgebracht. Angeregt von Kanye West. Das ist ja der große Rapper und Produzent, verheiratet mit Kim Kardashian. Der hat vor 2 Jahren seiner Liebsten ein kleines Aktiendepot geschnürt im Wert von $500,000. Und das hat
das ist heute schon 1 Million wert? Oder?
Nee, 800.000 sind es aktuell. Aber da war zum Beispiel drin, 5 Aktien waren drin, die waren dann auch so liebevoll verpackt. Immer ein paar passende Produkte dazu. Adidas war drin, da gab es ein paar Socken nochmal dazu mit 3 Streifen. Die Aktie hat seitdem 67% gemacht. Amazon war drin. Der hat seitdem 49% gemacht. Apple war drin, da gab es noch ein paar AirPods dann dazu. 58% die Aktie seitdem. Netflix war drin, 54%. Walt Disney war drin, 37%. Also Kanye West, gutes Händchen, muss man sagen, was er gehabt hat. 5 Erfolgsaktien da reingepackt in das Depot. Und wir haben auch ein paar Ideen heute aus allen möglichen Gruppen.
Aber jetzt ist natürlich die Latte sehr hoch. Jetzt denken die Leute, sie kriegen auch so große Sachen. Also meine beiden Söhne hören ja mittlerweile den Podcast, weil ich da irgendwelche...
Zwangsweise.
Der eine einer hat jetzt AirPods nämlich, sich von seinem Geburtstagsgeld, der hat sich von seinem, mit
10 verwöhnten
Jahren,
Söhne.
Nein, er hat sich von seinen, Kindern zum Geburtstag Geld schenken lassen, und jetzt diese AirPods. Und jetzt darf er diese AirPods tragen zu Hause, wenn er denn Defner und Schäpitz hört. Und wenn der jetzt hört, was andere zu Weihnachten kriegen, wird er bestimmt sagen, das ist mein Geschenk so ein bisschen klein. Der hat heute schon morgens gesagt, Papa, in einer Woche ist Weihnachten. Ich hoffe, da kommt noch was.
AirPods Pro, ja?
Ja. Nee, die Pro, er hat die normalen.
Die normalen, sind, die reichen die normalen, auch wirklich aus, ja. Und er sagt den ganzen Tag, ich höre Defner und Schäpitz, was denn sonst, ja? Also ich meine, wie oft willst du denn die Folge noch hören? Hallo. Kann man nie oft, da ist so viel Mehrwert drin, ja? Ja. Da, auch mal zwischen den Zahlen
hören. Wer zum ersten Mal hört, kann er auch die alten Folgen noch hören, wo wir uns mal richtig streiten. Es gab Sachen, da hast du mich angeschrien.
Ja. Aber heute nicht. Aber wenn man nachhört, hat man ja dann, sieht man auch, wie oft der Defner dann in der Vergangenheit einfach recht behalten hat.
Wer ein bisschen die älteren Folgen von 2018 hört, der wird sehen, wie oft der Schäpitz recht hatte. Weil 2018 war ja mein Jahr, 2019 scheint so ein bisschen das Defner-Jahr zu sein.
Aber die große Auflösung gibt es am 30.12. Da lösen wir alle unsere Wetten auf, denn normalerweise in jeder Folge haben wir eine Wette. Heute nicht, weil wir ja heute so harmonisch, weihnachtlich, friedvoll sind, dass wir noch nicht mal uns eine kontroverse Wette ausgedacht haben.
Ja, aber wir sind, trotzdem sind wir die Debatten-Podcast, das muss man nochmal sagen,
das
muss man
auch, weil wir jetzt hier freundlich sind. Genau. Und übrigens, die Debatten haben ja auch ganz gut unsere letzten Gäste wieder gespiegelt. Denn wir haben sozusagen von beiden Seiten mal die Medaillen beleuchtet.
Und da gab es Feedback. Und zwar hatten wir hier den Crash, den offiziellen Crash-Guru, der mit seinem Buch auch auf Platz 1, glaube ich, noch der Spiegel-Bestseller ist, nämlich Marc Friedrich. Und wir hatten Marcel Fratsch in der Woche drauf. Und das waren wirklich von beiden Seiten beleuchtet. Und das war das Interessante. Die einen fanden, oh toll, die Marc-Friedrich-Folge ist ganz toll. Und die anderen schrieben, oh, der Fratscher war großartig. Und das Schöne ist, wenn du beides gehört hast, dann musst du dir wirklich dein Weltbild selbst zusammensetzen und kannst dir gucken, wie viel nehme ich von der Sichtweise ein und wie viel von der und was mache ich dann auch für mein Depot. Denn wenn ich denke, möglicherweise könnte es doch mal einen Crash geben, kann ich, wenn das nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit ist, kann ich ja trotzdem was tun. Also deswegen war das spannend und viele fanden das auch gut. Und dann gab es noch von Julius eine Mail, das war der, der den Podcast verlegt hat inzwischenzeitlich.
Und er wollte sich dann wieder gefunden.
Ja, ach, dieser Podcast schafft wirklich einen Mehrwert an finanzieller Bildung, vor allem auch für das junge Publikum. Ich bin jetzt 20 Jahre alt und 2 Jahre an der Börse aktiv. Vor kurzem wollte ich meine Bildung aber auf eine neue Ebene bringen und das erreiche ich durch Finanzbücher und durch den Podcast. Gold wert.
Sehr schön.
Ja.
Oder Aktienwert oder Geldwert oder.
Und dann gab es noch Anna und Lisa, sie schrieben, lieber Lieblingsanalyst. Lieber Herr Defner. Wir überlegen, und das ist jetzt ein bisschen eine...
Aber schön so erstmal zwei Mädels, die ja bei uns eher doch sozusagen Seltenheitsstatus unter den Hörern haben.
Ja, es gibt mehr männliche, das haben wir ja mitbekommen.
Und aber sie schreiben, das freut uns.
Aber was sie jetzt kaufen wollen, das ist auch schon sehr speziell. Wir überlegen, in den Rüstungssektor zu investieren.
Okay, und das bei Mädels.
Gibt es interessante ETFs, in die man als deutscher Anleger investieren kann? Da kann ich sagen, ja, die gibt es neuerdings. Und zwar gibt es von Spider, S&P, Aerospace und Defense ETF. Da sind alle großen Rüstungsaktien von Raytheon bis Mercury drin. Hat in 5 Jahren 25% pro Jahr gemacht. Das ist eigentlich ein trauriger Anlass, aber der Sektor läuft gut.
Wir haben auch noch was für nachhaltig anlegende Aktionäre, nachhaltig Social Responsibility und so weiter. Das sind ja die großen Anlagetrends in diesem Jahr vor allem, auch aus ökologischer Sicht. Und da habe ich dann gleich bei unseren Anlageideen auch noch was im Portfolio mit dabei.
Und wer Angst hat, seinen Job an einen Roboter zu verlieren, der ist bei mir gut aufgehoben.
Ich bin gespannt.
Ja, gut.
Wir haben in diesem Podcast auch immer neben unserem kontroversen Thema eine Rubrik Bulle und Bär und jeder darf einmal den Daumen heben und einmal den Daumen senken. Und
wollen wir trotzdem auch haben, obwohl wir hier Weihnachtssendung haben, wollen wir trotzdem etwas Positives und was Negatives und du fängst wie immer an.
Genau, ich fange gleich an, aber ich wollte nur noch kurz vom Urlaub berichten. Ich war ja 3 Wochen weg, ja.
Stimmt.
In Thailand, interessiert dich gar nicht mehr.
Doch.
War spannend, weil ich war oft in den letzten Jahrzehnten, also vor 20 Jahren ungefähr zum ersten Mal in Thailand und immer wieder dann auch auf Stippvisite, war oft in Südostasien unterwegs, finde es ja spannend, was da immer so passiert. Und Thailand hat sich wahnsinnig entwickelt, muss ich sagen. Also ich traute meinen Augen kaum noch, weil du siehst nur noch große Autos auf den Straßen. Früher war ja alles voller Motorräder und Tuk-Tuks nur und ab und zu mal ein Auto in Bangkok. Mittlerweile dominieren absolut die Autos und vor allem auch große Autos. Auch wenn man dann auf dem Land ist, war in Chiang Mai im Norden, auch mal mit dem Fahrrad so über über die Dörfer unterwegs und so weiter. Überall stehen da prächtige Villen und so weiter. Und vor allem, was mich überrascht hat, die Preise sind echt, echt angezogen. Früher ist er nach Thailand gefahren und hat gesagt, okay, für die Heizkosten hier in Deutschland kann ich da den ganzen Tag leben. Von wegen, also es ist richtig teuer geworden, Essen zum Beispiel im Restaurant auf vergleichbarem Niveau wie Deutschland. Also es kostet fast so viel, wenn du in Berlin zum Thailänder gehst. Auch im Supermarkt, wenn du eine Flasche Wasser holst, kostet die auch fast 50 Cent. Das kriegst du hierzulande auch. Und so weiter und so fort. Also deutlich angezogen und der Wohlstand, der mehrt sich, aber eben auch ist es nicht mehr das Schnäppchenparadies für einen Schnäppchenurlaubsjäger wie mich.
Ja, ich habe ja mal geguckt, es gibt diesen berühmten Big Mac Index, der guckt, welche Währungen sind jetzt besonders über- oder unterbewertet. Da wird ja mal geguckt, wie viel kostet der Big Mac in Deutschland in Euro und wie viel kostet er dann in Thailand umgerechnet. Und da ist mittlerweile der thailändische Baht die am wenigsten unterbewertete Währung der Schwellenländer. Und wenn man richtig billig Urlaub machen will, Argentinien. Oder Malaysia. Da guckt man noch 60% mehr fürs Geld. Zumindest gemessen am Big Mac. Also wer Big Mac dann da isst, hat dann 60% mehr.
Malaysia ist ja gleich angrenzend zu Thailand. Eine Kollegin war da, die ist dann noch, hat rüber gemacht. Ja?
Hat rüber gemacht.
Von Thailand nach Malaysia, schrieb sie bei Instagram. Die war ungefähr eine Woche vor mir unterwegs, habe ich dann immer verfolgt. Ja. Und so.
Aber wer jetzt sie gehört hat, wer jetzt zugehört hat, hat doch schon gesehen, wie so ein altes Ehepaar. Interessiert sich gar nicht, dass ich im Urlaub war. Genau so. Also so ist es jede Woche eigentlich.
Ja. So ist es, ja.
Aber jetzt sind wir ja freundlich. Genau. Und du kommst zu deinem Bullenbären, was wolltest du machen?
Auch vom Urlaub inspiriert, auch von der Urlaubserfahrung gibt es mal einen Bären der Woche für die Praxis der Codeshare-Flüge. Das ist ja so eine Praxis, die immer mehr verbreitet ist. Konkret war es bei mir so, ich habe über Expedia gebucht, Flug, relativ günstig, 540 Euro von Berlin nach
zurück.
Ja, Bangkok hin und zurück. Ja. Hinwärts ging es mit Austrian Airlines über Wien und dann direkt nach Bangkok, also eben auch nur einmal umsteigen. Das ist von Berlin aus, muss man immer sagen, schon eine Seltenheit. Vielleicht kriegen wir auch mal einen richtigen Flughafen, wo man direkt fliegen kann, aber das ist ja so, Langstreckenflüge sind eher schwierig. Aber wie gesagt, einmal umsteigen, das ging gut und zurück ging es dann über München mit einem Lufthansa-Flug und der wurde aber dann allerdings ausgeführt von Eurowings. Das stand auch so klein, im Kleingedruckten bei Expedia bei der Flugbuchung, aber eigentlich war es offiziell ein Lufthansa gebrandeter Film. Und dann steht halt irgendwo im Kleingedruckten durchgeführt von Subsidiary Franchise. Und dann hat sich ja herausgestellt, okay, es ist ein Eurowings-Flug, also die Billigtochter der Lufthansa, die es ausgeführt hat.
Die machen das auch von
Bangkok? Ja, die fliegen.
Die haben wiederum Strecken?
Ja, normalerweise fliegen die nur in Europa.
Ja,
aber
dachte ich auch.
Das ist wieder eine Sondersituation. Vor allem dann war auch nicht klar, die haben nämlich die Maschinen von und die Strecke von Sun Express wiederum übernommen. Mhm. Haben dann diese Maschine irgendwie anscheinend umgebrandet.
Neu gespritzt.
Und als wir uns vorher nochmal auf dem Rückflug dann mit dem beschäftigt haben, wussten wir also auch nicht, ist es jetzt ein Sun Express Flieg mit den Standards von Sun Express, weil da hieß es, du kriegst ja überhaupt nichts zu essen und musst ja alles kaufen. Ist es ein Eurowings Flug oder ist es ein Lufthansa Flug mit den Standards von Lufthansa? So.
Eurowings ist ein Snack.
Ja, naja, auf dem Langstreckenflug gab es sogar ein warmes Essen, aber das war bescheiden, muss ich sagen. Ja, also kleine, wirklich kleine Mahlzeit. Das war ein 12-Stunden-Flug. Ja, und dann gab es also erst eine kleine warme Mahlzeit. Gab zum Beispiel kein Alkohol bei Austrian Airlines hinwärts. Nein, so ein Glas Wein finde ich so zum Abendessen. Kannst du auch besser schlafen im Flieger und so weiter. Bei Austrian Airlines gab es da ein schönes Weinchen dazu und auch schöne Mahlzeit und so weiter und schön Decken und so weiter. Auf dem Rückflug mit Eurowings noch nicht mal Decken, auch keine Kopfhörer. Ich hatte Gott sei Dank meine eigenen dabei, aber so Minimalstandards, auch auf Nachfrage, kann man vielleicht mal eine Decke haben, weil es kühl war. Nö, haben wir nicht, da müssen Sie schon Business Class buchen bei uns. Klare Ansage, dass die Wörter ist. Und ich sagte, hallo, ich habe hier einen Lufthansa-Fluch gekauft. Und,
hallo, ja, Sie haben 500 Euro hallo, bezahlt.
Ja, ja gut. Naja, aber dann sollen sie nicht Lufthansa draufschreiben, dann sollen sie es gleich als Eurowings-Flug verpacken. Das ist meine Kritik an dieser Praxis der Codesharing-Flüge, dass man einfach einen Etikettenschwindel betreibt. Das macht ja nicht nur die Lufthansa, das machen andere auch. Und natürlich erweitert man dadurch sein Streckennetz, kann mit Partnerunternehmen fliegen, auch in der Starlines ist das ja oft der Fall. Aber ich finde, da müssen mindestens dann die Standards der Flug... Ob das jetzt eine Eurowings-Stewardess ist, die mir mein Weinchen bringt oder jemand anderes, ist mir egal. Nein, aber es muss einfach gewisse...
Das
ich finde,
bestanden.
Die Mindeststandards sollten irgendwie dann sozusagen da gebracht werden. Und ich finde gerade, dass die Lufthansa da keinen Gefallen tut, weil das schädigt natürlich die Marke, weil viele buchen eben dann Lufthansa oder was und um sich dann, weil dann nehme ich das nächste Mal dann doch wieder irgendwie Qatar Airlines oder sowas, da weiß ich, da kriege ich richtig schön Service und so weiter. Und
die Stewardess ist Gold umhangen, sehr
Board schön, Entertainment Programm auch total mickrig und so weiter. Also es war wirklich sehr mau dafür mein Bär der Woche und ich finde einfach, dass auch auch als
Rat. Hättest du unsere ganzen Podcast-Folgen hören muss können.
Einfach. Die hatte ich ja nicht runtergeladen. Ich habe schon ein paar Filme gefunden, aber die habe ich dann im Urlaub gehört. Unsere Podcast-Folgen. Und also mein Wert der Woche für diese Praxis und auch als Tipp, dass man da immer wieder drauf guckt, was man dann letztendlich kriegt. Ja?
Etikettenschwindel haben wir schon häufiger hier gehabt. Zu kleine Packungen, zu groß, falsches draufgeschrieben. Dann komme ich zu meinem Bären. Ich habe eine Bärin, mal, wir sind ja hier gendermäßig ganz korrekt. Und meine Bärin der Woche, die neue EZB-Chefin Christine Lagarde. Und
muss sie kommen, ja. Also eines unserer beliebten Themen übrigens für alle Neueinsteiger, über die EZB und ihre Politik diskutieren wir gerne. Heute nicht, weil Bull und Bär wird nicht diskutiert.
Das deswegen ist er mir auch gerade ins Wort gefallen, der Teflon.
Genau. Nein, ich wollte hier nur einen kleinen Einschub.
Ein Einschub, okay. Also meine Bärin der Woche ist Christine Lagarde. Die hatte ihren neuen Auftritt, hat dann auch gleich gesagt, ich habe einen eigenen Stil. Das war gleich so ihre Ouvertüre. Und dann sagte sie auch, interpretieren Sie nichts in meine Aussagen hinein, fangen Sie nicht an herumzuraten. Ich werde mit Sicherheit ganz anders sein als mein Vorgänger. Das ist ja schon mal gut, wenn sie anders ist, sie war auch sehr direkt. Aber was mich jetzt genervt hat und warum sie auch den Bären der Woche hat, es geht ja darum, dass sie versucht, der EZB noch was ganz Neues mit überzustülpen. Sie soll nämlich jetzt das Klima mit retten. Die EZB hat ja schon vieles gerettet, nämlich einmal die Banken, dann die Staaten und jetzt soll es auch das Klima sein. Und eigentlich, das Mandat der EZB ist ja so geschaffen, dass es um Preisstabilität geht und eigentlich ist das Ziel und nicht diese anderen Ziele. Und dafür hat sie auch diese Unabhängigkeit bekommen. Sie wird ja demokratisch unabhängig geführt. Also da kann niemand hingehen und kann sagen, wir wollen jemand anders da haben. Die wird einmal bestätigt, Frau Lagarde, von der Politik und dann ist sie da und ist für 8 Jahre gewählt. Und dann kann keiner kommen und kann irgendwas machen. Und dabei ist es natürlich misslich, wenn dann die Notenbanker selbst hingehen, diese Unabhängigkeit nutzen und sagen, oh, machen wir noch hier was und da was. Und da kommt eben jetzt diese neue grüne Sache dazu. Und die Idee ist halt, bisher ist ja die EZB reagiert ja marktneutral. Also wenn sie Anleihen kauft, dann hat sie halt einen bestimmten Schlüssel und dann heißt es so und so viel Prozent deutsche Anleihen, so viel Prozent französische, italienische und so weiter. Und in Zukunft soll es eben auch darum gehen, dass es nicht nur nach diesem berühmten Kapitalschlüssel geht, sondern auch nach grünen Kriterien. Oh, ist das Unternehmen auch grün unterwegs? Macht das Unternehmen auch dies und das? Werden auch Unternehmensanleihen gekauft. Und das ist in meinen Augen völlig verfehlte Politik. Das kann gerne die richtige Politik machen, aber nicht die Geldpolitik. Und das ist nicht gut, wenn man das Mandat so weit ausweitet. Denn je mehr man unter das Mandat packt, desto angreifbarer wird man. Und irgendwann sagen die Leute so, hey, was machen die denn noch alles? Und deswegen meine Bärin der Woche, Christine Lagarde.
Aber das ist ja auch noch längst keine ausgemachte Sache.
Ist noch keine ausgemachte Sache, das stimmt. Aber was jemand sich hinsetzt und sagt, oh, ich finde die Ursula von der Leyen mit ihrem Green Deal für Europa, finde ich gut, das hat bei der EZB nichts zu suchen. Das kann man ja gut finden, das kann man auch im privaten Gespräch erzählen, aber nicht bei einer EZB-Sitzung. Das hat Christine Lagarde auch gesagt, da hörte man schon so ein bisschen diese neue Ideen raus. Und das, finde ich, ist halt eine Kompetenz, wenn du als EZB selbst das machst, ausweitest.
Dann mein Bulle der Woche, nachdem wir ja 3 Wochen keine aktuelle Folge mehr hatten, die waren ja voraufgezeichnet in meinem Urlaub, dringendes Nachholbedürfnis, ich muss unbedingt noch, und es ist eines der Dauerlieblingsthemen auch hier im Podcast, Tesla grundsätzlich.
Seit Folge 1, da haben wir gestritten um Tesla. Und jetzt muss ich sagen, der Defler liegt gerade vorn, $380 liegt die
Aktie
Tesla.
Aktie hat gestern vor allem richtig fett zugelegt und ist jetzt, ich glaube, das ist sogar schon neues Allzeithoch. Auf jeden Fall in dieser Region. Das Ganze hat natürlich viele Gründe, unter anderem den neuen Pickup aus dem Hause Tesla, den sogenannten Cybertruck, und der wurde vor Wochen eben vorgestellt und nachträglich, man muss jetzt nicht mehr vorstellen, jeder hat sicherlich Videos und Aufnahmen davon gesehen.
Sieht aus wie ein Panzer.
Sieht aus wie oder ein Dreieck und ist auf jeden Fall total futuristisch, ja, und einfach ein mutiges Design, das muss man sagen, mutig, und er polarisiert. So viel kann man auf jeden Fall mal uneingeschränkt sagen, wie Elon Musk es grundsätzlich tut, aber ich glaube, noch nie hat er mit einem Auto so polarisiert wie mit diesem Cybertruck. Das zeigten auch bei uns in der Redaktion die Reaktionen sozusagen, als ich da morgens reinkam, und natürlich war das ein großes Thema, über das wir berichtet haben, vor allem ja, weil die Präsentation schief ging und das Panzerglas dann zerbrochen ist und so weiter. Da haben sie alle, der Elon Musk wieder, alle ergötzt natürlich wieder, aber die Tesla-Kritiker vor allem. Und aber gerade beim Design schieden sich die Geister, also Mädels haben gesagt, oh, wie furchtbar hässlich, furchtbar so ein Auto, und die Jungs, wow, geile Karre, super, sowas
würde ich mir so verjagen. Defner, genau. Kerls, ich bin ja das Mädchen im Podcast, haben wir auch das geklärt, sehr gut.
So, und ich finde es vor allem einen richtigen Schritt, in diesen Markt reinzugehen. Ich habe gerade auch in Thailand gesehen, davon haben wir in Deutschland einfach keine Vorstellung. In Berlin wird ja jeder, der ein SUV, in so einem kleinen SUV fährt, kritisiert als Panzerfahrer. Ich meine, da lachen sich andere Amerikaner oder auch in Thailand, Chiang Mai. Gefühlt jedes zweite Auto oder mehr war dort ein Pickup und richtig große Karren, vor allem die Japaner, sind dort gefragt. In Amerika sind es ja dann eben die Amerikaner, Ford hat ja da die Nase vorn, ein riesiger Markt. Und da gibt es auch einen interessanten Artikel jetzt in der Welt am Sonntag dazu, den man auch online nochmal nachlesen kann. Teslas wichtigste Wette von den Kollegen Stefan Beutelsbacher und Nando Sommerfeld. Stefan Beutelsbacher ist dieses Auto nämlich schon mal Probe gefahren. Ja. Und auch im Vergleich dafür, dass eben die Amerikaner diese Pickups lieben. Jeder fünfte fährt einen insgesamt und in Florida, Wyoming und North Dakota sogar jeder zweite, muss man sich mal vorstellen, welchen Markt Elon Musk hier in Angriff nimmt. Natürlich zunächst mal in den USA, und ich finde gerade auch aus ökologischer Sicht ist es genau auch der richtige Schritt, weil das
großes
sind,
Auto.
Nein, aber das sind ja, das sind vor allem die Spritten. Nein, das ist ja fürs Land, Wyoming und so weiter. Das sind jetzt nicht die Städte, sondern es wird natürlich auf dem Land gefahren oft. Und das sind natürlich die Spritschlucker, und wenn man die eliminiert kann durch ein E-Mobil sozusagen, dann ist natürlich viel an CO2-Ausstoß sicherlich gespart. Und es wird auf jeden Fall glaube ich, eine erfolgreiche Wette werden und ein großer Erfolg. Und deswegen gibt es für den Cybertruck meinen Bullen der Woche, und das wird der Tesla-Aktie auch weiterhelfen.
Bist du sicher, weil der Kollege Beutelsbacher meinte, der normale Truckfahrer, ob der das Ding liebt, dieses Panzerding.
Du meinst der richtige, der im Benzin im Blut hat?
Haben. Nein, nicht nur der Benzin im Blut hat, sondern auch, das ist ja ein ganz anderes Ding. Der hat ja bewusst irgendwas ganz Futuristisches gemacht. Der normale Truckfahrer ist nicht so futuristisch.
Der
mag ein einfaches Ding hinten mit der Fläche drauf und fertig.
Aber das war schon in dem Artikel auch mit drin, dass sozusagen die Grundvoraussetzung, dass du hoch sitzt, dass du ein Riesengerät hast, irgendwie so diese Erheben. Ja, so ist halt so. Es ist kein Fahrrad, es ist ganz klar, dass die gegeben sind, und das Fahrgefühl, und der brummt dann natürlich nicht. Das sind natürlich, hat ein E-Auto andere Fahreigenschaften, aber dafür auch wieder viele Vorteile. Beschleunigt ja dann eben auch wie ein Porsche 911 und nicht wie ein Lama-Truck.
Aber glaubst du ernsthaft, das ist ökologisch sinnvoll, so viel Material zu verbauen, so ein schweres Ding Material, zu machen, das Ganze aufzuladen?
Das Material hat ja der Benzin-Pickup auch, ja. Aber er fährt halt klimaneutral, wenn du vor allem mit alternativen Strom fährst. Gut, ne? Und das kann man natürlich dann vor Ort auch gut machen. Kannst du gut deine Sonnenkollektoren da aufs Garagendach schmieren. Ach, und
sehr schön. Gut. Das ist eine unterschiedliche Ansicht. Das wird auch im neuen Jahr eine unserer beliebtesten Diskussionen bleiben, ob Tesla jetzt das Unternehmen der Zukunft ist und dieses Auto das ist. Kommen wir zu meinem Bullen. Ich habe was Weihnachtliches.
Schön, endlich.
Wo ich muss mich noch beklagen. Es gibt ja auch die. Wunderschön. Da wird wieder geläutet.
Ja.
Ich muss ja noch eine Sache beklagen, die Digitalisierung. Die Weihnachtskarte ist weg.
Nein.
Die Weihnachtskarte ist wegdigitalisiert worden. Ich habe in diesem Jahr 7 Weihnachtskarten nur noch bekommen. Wirklich solche analogen. 7.
Ich habe gestern eine bekommen, da war eine Tafel Schokolade beigelegt. Ja.
Geschenke kriege ich schon gar nicht. Doch, ich habe ein paar Bitcoin bekommen. Als
paar Bitcoin gleich?
Nicht Bitcoin, also Schoko-Bitcoin.
Schön.
Nein, Moment.
War im Wert von jeweils 7.000. Sind ja auch billiger geworden, aber 7.000.
Auch in unserer Welt.
Ich nehme auch.
Nein, das war ein Schoko-Bitcoin. Ich weiß nicht, was die war. Ich habe sie aufgefressen.
Ich habe gestern bei der Podcast-Vorbereitung gleich die ganze Tafel Schokolade abgegessen.
Hast du auch? Ja. Aber sonst gab es nicht. Es gab also, ist es auch so gegangen, dass du keine richtigen Karten mehr kriegst?
Ich bin aber froh, ehrlich gesagt. Also früher stand mein ganzer Schreibtisch und diese ganzen Karten aufmachen und so weiter. Und dann kriegst du von irgendwelchen Pressestellen, die du nie zuvor, Toyota-Pressestelle, mit der nichts zu tun, keine Ahnung, schicken mir dann immer, unterschreiben 10 Leute.
Die wollen dich davon überzeugen, dass vielleicht mal die.
Und ich habe auch nie Weihnachtskarten geschrieben. Aber ich habe auch nie Weihnachtskarten geschrieben und ich will auch keine schreiben.
Doch, wir machen dieses Jahr wieder welche als Familie. Also wenn du. Willst du einen auch eine haben? Ich würde dir eine.
Würdest
du
mir eine schicken?
Ich würde dir eine schicken. Sind wir alle vorm Eiffelturm. So hochspringen.
Kannst du mir digital schicken?
Kann ich?
Kannst du mir WhatsApp?
Okay. Mach ich das? Gut, kommen wir zu meinem Bullen der Woche. Es geht nicht um Weihnachtskarten, es geht aber um den Schoko-Weihnachtsmann. Und da haben wir einen neuen Rekord bei der Anzahl der in Deutschland produzierten Schoko-Weihnachtsmänner und Schoko-Nikoläuse. Da haben wir nämlich 151 Millionen Stück hergestellt in Deutschland. Das ist ein neuer Rekord. Der alte Rekord war aus dem Jahr 2014 146 Millionen. Jetzt haben wir 151 Millionen. 100 Millionen an den Handel, also Inland. 100 Millionen, das ist auch ein neuer Rekord.
und die restlichen 51 in Export. Wir sind sogar ein Weihnachtsmann-Exportland.
Deutschland, Weihnachtsmann-Exportweltmeister. Krass.
Aber jetzt muss ich doch ein bisschen Wasser in den Wein schütten, was ich ja auch häufig im Podcast tue. Die Osterhasenproduktion ist mit 220 Millionen noch größer. Ja? Also es werden mehr Osterhasen produziert als Weihnachtsmänner. Das macht mich ein bisschen betroffen. Ja? Ist so. Aber was positiv ist, die Preise für die Schoko-Weihnachtsmänner und Nikolai sind gleich geblieben, obwohl die Rohstoffe sich leicht verteuert haben. Zucker ist 13% teurer geworden und der Kakao um 9% und der Schoko-Weihnachtsmann, jetzt sage ich schon Osterhase, ist der Milka-Mann für 2,19 Euro. Immer noch teurer, als wenn du die Tafel kaufst. Und der Lindt 2,95 Euro. Und pro Jahr werden in Deutschland 9 Kilo Schokoladenwaren verspeist.
Pro du das? Person.
Pro ja, Kopf.
Pro Kopf.
9 Kilo.
Wie viel hast du gestern? 100 Gramm?
Ja, ein Tafel 100 Gramm, ja.
Bin ich auf dem Weg. Aber ich glaube, ich schaffe keine 9 Kilo. Ich bin nicht so ein großer
Schokoladenfan. Ich glaube, ich gehöre zu denen, die das ausgleichen, was du weniger isst. Aber ich gehe auch hin und sage, insofern ist es okay. Aber mein Bulle der Woche, Schoko-Weihnachtsmann. Und
okay, interessante Zahlen.
Also jeder, der uns noch nicht kennt, weiß, ich bin hier der Klugscheißer mit den Zahlen immer. Ich bin der Statistikmann hier.
Ist okay.
Und guck mir gerne so Alltagsstatistiken an. Und und es ist, eine Sache muss ich noch loswerden zur Schokolade. Es gibt ja ein Kartell. Die Schokolade kostet ja 1,09. Überall. Also wenn man jetzt eine Schokolade, also wenn mir einer mal erklärt, warum die Schokolade sowohl beim Discounter als auch im normalen Länder, also die Milka und die Rittersport, beide 1,09 der Standardausführung kosten. Und nicht, wenn sie im Angebot sind. Der kann mir das mal schreiben. Ich habe es nie verstanden und ich habe auch schon beide Unternehmen angeschrieben. Nee, wir machen unsere Preise selbst, beziehungsweise der Handel macht die Preise und ich habe es nicht verstanden, warum. Also das ist
wenn es ein Kartell gäbe, dann könnte es natürlich mühelos Preiserhöhungen durchsetzen. Vor allem, wenn die Rohstoffkosten und die Kosten in der Herstellung steigen, dadurch sinkt ja dann letztendlich der Gewinn des Weihnachtsschokoladenmann-Herstellers. Und wenn es nach deiner Ansicht ein Kartell gäbe, dann könnten die ja einfach beliebige Preise durchdrücken, müssten nicht den Preis konstant halten, trotz Preiserhöhung.
In den 90er Jahren, noch vor dem Euro, hat die Schokolade immer weniger als eine D-Mark gekostet. Und jetzt kostet sie 1,09.
Und damals bei dir in der DDR, wie war es da?
Da gab es keine richtige Schule, da gab es die mit Stierblut oder mit so Schweineblut gemischt. Damit das war so ein Geschmacksverstärker, weil Kakao war ja rar und wir hatten keine Devisen
im Osten.
Nicht. Und
dann haben wir dann.
Noch nicht mal Schokolade, Weihnachten.
Nee, noch nicht mal
das. Aber Weihnachten gab es ja auch nicht bei euch. Wie hieß das einmal? Die geflügelte Jahresendfigur, das war der Engel. Nein, wir hatten natürlich auch. Nein, Weihnachten hatten wir auch.
Und Weihnachten dürfte dir sagen, aber.
Natürlich.
Aber Engel dürfte dir nicht sagen.
Weihnachten kannst du jetzt nicht mehr sagen.
Ja, gut, jetzt so.
Jetzt sagst du Happy Holidays.
Happy Holiday und so.
Siehst du. Aber jetzt haben wir schon so ein bisschen die Stimmung hier. Vielleicht könntest du nochmal läuten.
Ja,
jetzt kommen wir zur Bescherung, oder?
Jetzt kommen wir zur Bescherung. Ne? Ja? Das ist ja immer das, man muss ja immer, vor der Bescherung wird ja bei
uns. Bei uns wird immer geläutet.
Ja, bei uns wird da, früher so, als wir Kinder waren, so, es gab langes sozusagen Vorspielen, man musste ja spannend machen und so weiter, wird er erstmal gegessen. Bei uns gab es immer Würstchen zu Weihnachten.
Wie, habt ihr immer erst gegessen und dann beschert?
Ja.
Nee, bei uns war es immer so.
Ja, weil hinterher
wir waren in der Kirche
ja.
Und da wurde schon gesungen und dann irgendwann haben wir gedingelt und dann mussten die Kinder
ein bisschen Kirche, heute noch. Kirche, ja. Dann Würstchen und Kartoffelsalat und dann gibt es Bescherung. Ja.
Echt? Ja. Dann saßst du da mit diesen Würstchen und musstest auf deine Geschenke warten?
Das ist ja das Schöne. Das Würstchen kann man schnell essen. Deswegen ist es ein sehr beliebtes Weihnachtsessen in Deutschland nach wie vor, glaube ich. Kannst du nochmal nach einer Statistik
Würstchen?
Suchen.
Da gucke ich die Statistik an.
Ja. Bis zum nächsten Jahr dann.
Also wir haben das nicht.
So, also jetzt ist Bescherung auf jeden Fall. Würstchen sparen wir uns an der Stelle.
Aber du weißt, erst wird gesungen, dann wird beschert. Möchtest du? Nein, gut. Dann bescheren wir ohne sie.
Oh, du fröhliche Weihnachtsrallye-Zeit. Ja? Aktien sind gestiegen, DAX ist geflogen. Freue dich, Aktionär.
Ja, schön, das hast du sehr schön gemacht.
Habe ich spontan gedichtet.
Hast du spontan?
Ja. So, also.
Hast du Deutsch Leistungskurs?
Weihnachtsgeschenke dienen.
Was?
Hast du Deutsch Leistungskurs? Nein. Aber immerhin Deutsch Abitur, immerhin mit 13 Punkten. Ja.
Das 13 ist
über den sozialistischen Dichter Brecht. Ich und der Sozialismus, ja.
Okay.
So, aber zurück zum Thema Geschenkideen. Das ist eine 2 plus, Geschenkideen.
Oder? Ist das 2 plus 13?
Nein, das ist eine 1 minus.
Achso, gut, danke. Ich habe Mathe Leistung gemacht, aber so weit hat es nicht gereicht, dass ich Noten lesen kann.
Gut, Mathe Leistungskurs habe ich auch gehabt. Ja.
So.
Und, also, nur in Deutsch hatte ich die 13 Punkte, ne? Sonst hatte ich eine glatte 2 im Abitur. Aber das ist.
Ich hatte eine 1,6, aber das war.
Aber es ist ein bayerisches Abitur
gewesen. Ich habe NRW, ich habe so ein NRW-Gesamtschulabitur.
Also, Geschenkideen unterm Tisch, ja?
Ja, unterm Tisch.
Unterm Gabentisch, ja, fürs Depot. Entweder zum der Frau schenken, ja, für $500.000 oder sowas oder weniger. Mhm. Oder man kann sich ja auch immer selber beschenken an Weihnachten. Ja?
Ich finde die Kinder, ich habe den Kindern jetzt... Und da muss ich nochmal eine Studie, das, bevor wir jetzt hier bescheren, muss ich sagen, wir hatten ja eine Studie und die hat festgestellt, warum die Deutschen keine Aktionäre sind. Und das liegt einfach daran, dass sie diese Hürde nicht überspringen, nämlich Aktien selbst zu besitzen. Es gab nämlich diese Umfrage, hat nämlich rausgefunden, diejenigen, die selbst logisch, Aktien hatten, die haben gemerkt, sonst,
dann sind tut sie gar Aktionäre, nicht so weh.
Nein, tut gar nicht so weh, ist gar nicht böse, ist gar kein Teufel. Und alle, die es nicht hatten, haben gesagt, das ist Teufelszeug. Und haben als erstes, wenn du fragtest, was verbindest du mit Aktien? Risiko, Verlust, über den Löffel palpiert werden. Und alle Leute, die Aktien selbst hatten, waren viel optimistischer. Und deswegen, wenn ihr oder wenn Sie in Ihrer Familie oder sonst wie so Leute haben, die Pessimisten sind und keine, also nicht so pessimistisch, ich bin ja ein optimistischer Pessimist. Aber ja,
genau,
alle, die keine Aktien haben wollen, den schenkt man mal eine Aktie, dann sehen die mal, wie das ist. Und dann werden die feststellen, dass es gar nicht so doll wehtut.
Ja, genau. All die, die Crash-Bücher lesen sollten, lieber versuchen, vielleicht mit dem Geld ein paar Aktien zu kaufen. Es ist ja für mich auch nach wie vor ein Kontraindikator, dass Friedrich Buch, der bei uns war, der größte Crash aller Zeiten, und der Professor Otte ist ja auch noch mit einem Crash-Buch in den Top 10 der Bestsellerlisten. Also das zeigt einfach mal, dass die Deutschen halt wieder sich sehr auf sozusagen die Ängste konzentrieren und wieder die größte Aktienrallye aller Zeiten weiter verpassen. Und das tut mir im Herzen weh. Aber wir schaffen es ja mit diesem Podcast, den einen oder anderen doch immer so langsam über ETFs und dergleichen an den Markt zu führen und sehen, es tut gar nicht weh. Im Gegenteil, es bringt enorme Chancen. So. Ja. So viel zur Einführung unserer Anlagegeschenke.
Und nächste Woche werdet ihr auch erfahren, was der Sparplan gemacht hat, den wir mal empfohlen haben. Mhm.
Und was unsere Wetten gemacht haben.
Oh, nee, da gab es ja hören.
Dinger, die durch die Decke gingen. Tesla-Aktie vom Tief mehr als verdoppelt. Ne? Zum Beispiel die Apple-Aktie mehr als verdoppelt vom Tief. Ja? Um nur ein paar zu nennen. Alles innerhalb eines Jahres. Ja? Und wer hat es gesagt? Der Defner hat es gesagt.
Nachdem er letztes Jahr das auch gesagt hat.
Letztes Jahr hatte der Chapitz mit der Rezession weg. Recht, aber ich habe immer gesagt, das sind die Tiefskurse, die muss man dann auch zum Einstieg nutzen. Und wer dann immer nochmal auf den Weltuntergang wartet, verpasst halt dann solche Chancen, wenn es Schnäppchen gibt. Wenn es Schnäppchen gibt, muss man zugreifen.
Wollen wir jetzt bescheren mal?
So, jetzt bescheren wir mal. Also, ETFs sind ja unser Grundsatz. Ich fange mal an. Ne? Also, wir haben jetzt aus verschiedenen Kategorien jeweils, also ein ETF, einen aktiven Fonds, eine Aktie, ein Edelmetall, würden wir vorstellen, jeder. Und einfach so als Anlageideen. Und ETFs sind ja unser Lieblingsvehikel, weil wir immer sagen, okay, das sind spesengünstige vor allem Objekte, die sind sehr transparent, sind leicht handelbar und sind gerade für Einsteiger eigentlich sozusagen ideales Vehikel. Und wir empfehlen ja immer als Basisanlage so einen weltweit anliegenden Fonds wie den MSCI All Country World oder den FTSE All World. Beide investieren ganz breit international. Und dann kann man so ein bisschen, wenn man ein bisschen Salz in der Suppe will, dann entweder sich ein paar andere ETFs, Branchen-ETFs, Länder-ETFs oder was dazu mischen oder dann möglicherweise auch Einzelaktien so. Aber das nur nochmal so als grundsätzliche Risikobelehrung. Und wir sagen auch, das sind jetzt wirklich nur Ideen, das sind keine Empfehlungen. Man muss immer selber nachdenken über die Dinge und selbstverantwortlich solche Anlageentscheidungen treffen. So, und nach der Vorrede komme ich jetzt zu einer ETF-Idee. Und zwar in dem Jahr ist es ja das Jahr, das wie kein anderes geprägt war vom Klimawandel und von den Klimaprotesten, Fridays for Future. Und das hat natürlich sich auch am Kapitalmarkt extrem ausgewirkt. Nachhaltige Produkte werden immer mehr gefragt. Wir kriegen die Fragen auch oft hier im Podcast von unseren Hörern, auch privat habe ich die immer wieder gestellt bekommen. Hallo, ich würde ja gerne ETFs kaufen, aber irgendwie, da investiert man ja auch in Kohlekraftwerke und was weiß ich, in Rüstungsaktien, was auch immer, was nicht so social responsible und ökologisch ist und möglicherweise so. Und natürlich gibt es da auch viele Produkte, wo man sagt, okay, ich kann entweder die Bösen draußen halten, die ganz Bösen. Ja, da gibt es verschiedene Kategorien, nach denen nachhaltige Fonds aufgelegt werden. Oder andere, die eben dann gezielt auch in
nur die Guten nehmen.
Nur die Guten, nur die in Anführungszeichen sage ich jetzt mal.
Du kommst das jetzt ist mit nur den Guten, oder?
Ich komme jetzt mal nur mit einem Beispiel dafür, ja. Für einen, wenn man wirklich gezielt in eine Branche investieren will. Und zwar gibt es da den Index S&P Global Clean Energy und da gibt es einen ETF drauf von iShares, den Global Clean Energy ETF eben. Dort werden abgebildet 30 globale Unternehmen aus dem Bereich der sauberen Energie, vor allem Windkraft und Solarenergie. Ein paar andere sind auch noch mit drin. Größte Positionen sind zum Beispiel Siemens Gamesa, Windkraftanlagenhersteller ebenso wie Vestas Wind Systems aus Dänemark, Weltmarktführer glaube ich sogar im Bereich Windkraft oder Siemens Gamesa und Vestas, die sind da sozusagen gleich auf ungefähr. Ormat Technology, ein Geothermie-Kraftwerkhersteller und Betreiber aus den USA, ist auch mit drin, mit 5% gewichtet. First Solar, großer US-Solarhersteller ist mit drin. Solar Edge, ein Wechselrichterhersteller aus Israel, auch enorm gut gelaufen, diese Aktie ist mit drin. Und viele, viele andere aus dem Bereich, vor allem Solar- und Windkraft. Und wer daran glaubt, dass diese alternativen Energien immer wichtiger werden und immer mehr auch gefragt werden, um sozusagen klimaneutral Strom zu erzeugen und mit dem dann zum Beispiel seinen Tesla zu betreiben, der ist hier sicherlich gut aufgehoben. Man muss sagen, der ETF ist in diesem Jahr extrem gut gelaufen. In Dollar 34%, in Euro sogar 45% jetzt im Jahr 2019. Das ist sicherlich kein Garant für die Zukunft. Das kann auch immer wieder mal nachgeben. Da gibt es auch negative Renditen, die möglich sind. Man hat im Solarbereich vor 10 Jahren ungefähr gesehen, dass eine ganze Branche auch und viele Aktien pleite gehen können. Aber es gibt hier ein Revival, gerade der Solarenergie auch, weil die immer energieeffizienter werden und mittlerweile auch ohne große Förderung auskommen und trotzdem noch rentierlich sind. Und deswegen glaube ich weiter an die Zukunft von Windkraft und Solarenergie. Und deswegen glaube ich, dass dieses Investment ein gutes Investment sein könnte, gerade für jemanden, der gutes Gewissen und Rendite und gute Rendite vereinbaren
jetzt
möchte.
Muss ich mal läuten. Ich meine, nach 5 Minuten ist
nochmal
wirklich gut.
iShares Global Clean Energy
schön.
ETF. Jetzt bist du dran.
Ja, ich brauche nicht so viel zu erzählen. Ich sage einfach, viele Leute haben Angst vor der Zukunft, ja, und vor Robotern, dass die ihren Job wegnehmen oder künstliche Intelligenz. Und das ist ja mittlerweile so. Früher wurde ja nur die mechanische Arbeit abgenommen. Mittlerweile wird ja auch viel Kopfarbeit durch Computer gemacht. Das sind die teilweise besser als wir. Also auch medizinische Erkennung, Spurenerkennung oder Mustererkennung und so weiter. Und wer da Angst hat, sollte vielleicht sich zumindest eine Branche kaufen, von der er dann abgelöst wird, ist er wenigstens ein bisschen abgesichert. Mhm. Und das war so meine Idee hinter einem Produkt. Und zwar gibt es verschiedene. Es gibt insgesamt 3 ETFs in Deutschland, die auf solche künstliche Intelligenz und Robotik setzen. Und einer, der mir am besten gefallen hat, es sind alles unterschiedliche Aktien drin. Gerade bei so Themensachen muss man immer genau gucken. Das ist das Schöne an ETFs. Man kann immer genau sehen, was ist da drin. Und es gibt viele, da ist einfach nur ein Etikett dran und dann sind irgendwelche komischen Aktien drin. Und das passt nicht wirklich. Und deswegen sollte jeder, der so ein Themen-ETF kauft, genau gucken, was er da kauft. Und ich finde den besten, den Luxor Robotics and AI, so heißt er. Da sind dann Unternehmen drin, beispielsweise wie Advanced Micro Devices, das ist dieser Chip-Hersteller und der hat nämlich jetzt die neue Chip-Generation und hat Intel total abgehängt. Wenn man mal guckt, die Aktie hat sich verzehnfacht und Intel hat sich nur verdoppelt. Also mittlerweile ist AMD der ganz große Gewinner. Dann gibt es noch Nvidia da drin, dann gibt es da ST Microelectronics, Adobe, Smartsheet, Ansys und das Ding gibt es für es gibt 150 Aktien sind da insgesamt drin und das gibt es, glaube ich, für 0,4% Kosten, also auch sehr günstig. Und wer eben Angst hat davor, kann das mal machen, hat in diesem Jahr auch, ich glaube, 40% oder so zugelegt, ist auch schon relativ viel, ist auch sehr schwankungsfreudig, es ist wirklich nur was für risikofreudige Sachen und nur für die Leute, die wirklich schon ihre Basis gelegt haben, also schon diesen Basis-ETF-Indexfonds haben und
Dann muss man aber auch keine Angst haben, um den Fonds kaufen zu können. Also
man man muss keine Angst haben, aber es ist wirklich.
Man kann auch optimistisch in Zukunft gehen und sagen, okay, das wird kommen, Roboter, und trotzdem wird es immer noch menschliche Arbeit auch benötigen und dann können wir uns wieder auf andere Dinge konzentrieren, wenn der Roboter uns die schwere Arbeit abnimmt und so weiter und so fort.
Ja, ich gar nicht das ist eher so der Zulieferer-ETF und es gibt auch andere, die haben dann so wirklich diese Roboterhersteller wie Kronis oder Rockwell oder solche Sachen drin. Also man muss genau gucken bei diesen ETFs, was ist da drin und was möchte ich da auch haben.
Aber nach der alten Devise sozusagen im Goldrausch verdienen vor allem die Schaufelhersteller und weniger die Goldgräber, ist es keine schlechte Strategie. Kommen wir zu aktiven Fonds. Es gibt ja einmal diese Grundsatzdiskussion, was ist besser, ein passives Investment oder ein aktives Investment, wo wirklich ein Fondsmanager schon aktiv Aktien auswählt. Ich denke, beides hat seine Berechtigung und wenn alle Welt dann nur noch in passive Investments, in ETFs investieren würde, dann würde der Markt nicht mehr funktionieren. Deswegen, je mehr ETFs kommen, desto mehr Chancen gibt es auch wieder für aktive Manager, dann sozusagen Nischen zu finden und da erfolgreich zu sein. Noch ist es allerdings so, dass ETFs über lange Jahre dann immer erfolgreicher sind in Sachen Rendite, weil sozusagen die aktiv gemanagten Fonds auch sehr hohe Gebühren haben und weil offenbar die aktiv gemanagten Fonds es nicht schaffen, den Marktschnitt dann auf lange Sicht zu schlagen.
Eigentlich konsistent. Du hast mal ein Jahr, hat man einen Fondsmanager und ein glückliches Händchen und da ist mal gut. Ja. Aber wenn du über 10 Jahre guckst, gehört das nur wenigen. Aber wir wollen trotzdem aktive auch empfehlen, weil das auch so eine gewisse Absicherung ist, weil der ETF geht ja mit dem Markt hoch und mit dem Markt auch ungebremst runter und so ein Aktiver sollte eigentlich wenn es runtergeht, auch ein bisschen besser laufen. Haben die jetzt auch nicht gemacht, die meisten Fonds. Aber wenn man einen guten Fonds erwischt hat, dann kann man möglicherweise dann auch profitieren.
Und ETFs sind natürlich ideal für Einsteiger, ja, auch für kleine Depots und so weiter. Wenn das Depot da mal wächst und das Vermögen möglicherweise auch, dann macht es auch wirklich Sinn, auch hier zu diversifizieren in den Anlageobjekten. Ich habe jetzt mal einen mitgebracht, den ich auch selber seit fast 20 Jahren, glaube ich, schon im Depot habe.
So, den gibt es schon.
Den gibt es schon über 20 Jahre. Okay. Ja. Der Akatis Aktien Global Fonds, der hat in diesem Jahr eine Performance von 25% ungefähr gemacht. Der Vergleichsindex, hier nimmt man den MSCI Welt, hat ungefähr 26% aktuell gemacht. Und also man sieht, er ist knapp hinter dem Index, aber eigentlich ziemlich auf Augenhöhe mit dem Index. Und das ist ja angesichts dessen, dass da noch Gebühren abgezogen werden, dann eigentlich gar nicht so schlecht. Also und er hat sich über 20 Jahre auch gut geschlagen, hat seit der Auflage vor über 20 Jahren eine jährliche Performance von 9% pro Jahr geschafft. Und das trotz all dieser Crashs, die in diesen Zeiten waren. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut. In den letzten 10 Jahren hat er insgesamt eine Performance von 133% gemacht. Der Manager ist Hendrik Leber, also der bekannte Fondsmanager, der oft auch im Fernsehen zu Gast ist als Experte. Und den ich persönlich auch sehr schätze für seine Anlagephilosophie. Er bezeichnet sich selber auch als Jünger von Warren Buffett. Der pilgert da immer nach Omaha zu den Treffen von Warren Buffett und hat auch in etwa seinen Investmentstil, der besagt, wir gucken nach unterbewerteten Aktien und versuchen eben günstige Schnäppchenaktien zu kaufen, in der Hoffnung, dass die irgendwann vom Markt dann auch in ihrem echten Wert entdeckt werden. Und dass er Buffett Jünger ist, zeigt sich auch in den größten Positionen. Die größte ist nämlich Berkshire Hathaway. Das ist ja die Buffett-Aktie, die ist da am stärksten gewichtet, aber auch andere wie Visa sind da mit dabei und viele andere Aktien in diesem Portfolio. Und das finde ich ein weltweit anliegender Aktienfonds, der für langfristige Anleger durchaus möglicherweise eine Anlageidee sein könnte.
Kluger Mann. Aber der hat jetzt auch AI-gestützte Fonds. Mhm. Und die sind noch nicht so die Offenbarung. Also erstmal merkt man, dass er als Mensch dort auch noch besser ist als irgendeine künstliche Intelligenz.
Aber sie überlassen auch nicht die Anlageentscheidungen allein der Maschine, sondern sie sagen immer, die macht uns Vorschläge und dann letztendlich guckt aber immer noch mal ein Fondsmanager halt drüber. Das finde ich eigentlich immer wichtig, ja, dass man sagt, okay, das ist eine Basis, die kann uns die Datenauswertung vielleicht wesentlich erleichtern, aber letztendlich die Entscheidung muss, finde ich, der Mensch treffen. Genauso wie beim Mediziner möchte ich schon auch nicht, dass der Computer mir irgendwie dann irgendwelche Pillen zuschickt. Nein, dass einfach da nochmal einer drüber guckt. Aber aber das ist dann Hilfe, denke ich, bei AI in allen Bereichen. Ja.
Aber es gibt von denen auch wirklich AI-Fonds und die sind aber nicht so toll. Hm. Gut, kommen wir zu meinem Fonds. Ich habe auch einen aktiven Fonds. Hab ich letztens den Fondsmanager getroffen, das ist von Comgest Monde, also Welt, Monde.
Monde. Französisch,
Monde, heißt die Zeitung, würde ich sagen, heißt auch Comgest Monde.
Ja, Monde.
Ich habe nie Monde. Ich habe nie Französisch gehabt.
Ich bin durchgefallen, Französisch, ja. Französisch und Latein hat mir mal das Genick gebrochen in der 10. Klasse.
Wirklich?
Ja.
Wie?
Muss ich eine Ehrenrunde drehen, ne?
Wegen Französisch?
Ja, und Latein. Ah. Ich hatte 3 Sprachen, war eine zu viel.
Ah, okay, gut. Ja. Also mein Fonds ist der Comgest Monde. Der setzt auf ist ein globales Portfolio und der setzt auf so Wachstumsaktien. Und diese Wachstumsaktien müssen Unternehmen sein, die zweistellige Wachstumsraten beim Umsatz haben, nicht beim Gewinn. Beim Gewinn kann man ja relativ schnell den Gewinn steigern, indem man einfach eigene Aktien zurückkauft und kann man den Gewinn steigern, ohne irgendwie oben mehr gemacht zu haben. Und das müssen halt Unternehmen sein. Jetzt beispielsweise solche Unternehmen drin wie Ping An, das ist so ein chinesischer Versicherer, der ist voll digitalisiert und wenn jetzt die Chinesen alle in Versicherungen machen, wenn du reicher wirst, willst du auch deinen Reichtum absichern.
Gute Idee.
Und dann ist das so ein Wert, der stetiges Wachstum hat. Und der Fonds hat dieses Jahr auch, ich glaube, 25% gemacht. Der grob globale Index hat ein bisschen mehr gemacht, aber auf lange Frist, auf Sicht von 10 Jahren, war dieser Fonds besser, obwohl er relativ hohe Gebühren hat. Und ich würde jetzt auch nicht den als meinen Standardfonds nehmen, sondern immer nur so als Beimischung, so als Idee. Ich habe noch irgendwie eine Fondsidee, die anders ist als mein restliches Portfolio, aber den würde ich nie als Basisinvestment nehmen. Ich bin ein großer Anhänger von passiven Sachen und denke auch nicht, dass der Mensch langfristig besser ist als diese großen globalen Indizes und deswegen, aber als Beimischung, so ein Comgest Mont ist eine ganz gute Sache und wer sowas mal machen will, entweder deinen Leberfonds oder den, ist auf jeden Fall gut ausgewählte Aktien, kluge Menschen, die da waren und das erklärt haben, das Konzept. Ich fand, das war wirklich gut. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten.
Gut. Aktien. Dann haben wir Einzelaktien auch mit dabei. Ursprünglich haben wir gedacht, wir nehmen 3, aber das ist viel zu viel. Wir haben es gesagt, wir nehmen.
Gucken du uns eine. Ich nehme lieber 3. Aber ich mache es auch
Nein.
kurz. Ich nehme es ganz kurz.
Das ist nicht fair. Oh. Eine war ausgemacht. Muss ich schon entscheiden. Ja?
Das ist schwierig.
Wir ändern jetzt nicht hier wieder die Spielregeln. Das ist immer das Gleiche.
Ich kann mir meine nicht so viel erzählen. Ich habe einfach nur Ideen, die man.
Ja, Ideen muss man schon mal begründen, dass der Anleger die Idee dann auch nachvollziehen kann. Nicht einfach nur sowas in den Raum werfen. Dann kann ich auch. So. Also, meine Idee ist die Aktie vom Hugo Boss aus Metzingen. Ja? Als ich damals in Franken gewohnt habe, da sind wir regelmäßig dann zum Outlet-Zentrum nach Metzingen gefahren und haben da nach Schnäppchen geguckt.
Und der Defner ist einer der wenigen, der noch Krawatte trägt. Man muss es da erzählen, er trägt Krawatte. Heute auch. Ja, ich habe meinen Weihnachtspulli an.
Du hast deinen Weihnachtspulli, genau. Ich habe hier meine Weihnachtspulli.
Rote Krawatte. Du hast wenigstens eine rote Krawatte.
Ja, rote Krawatte. Ich habe versucht, mich auch ein bisschen weihnachtlich zu kleiden heute.
Gibt es bei Welt, gibt es da immer noch Krawattenpflicht für die Männer?
Wir haben wieder Krawatten eingeführt, weil wir gesagt haben, hallo.
Unser Publikum ist so jung und frisch, das braucht Krawatte.
Wir haben ja zeitweise, hatten wir die Moderatoren die Nachricht, ich habe immer Krawatte getragen. Nachrichtenmoderatoren haben sie teilweise abgelegt. Und dann haben wir gesagt, wir sind aber ahead of the curve, ja, weil jetzt der letzte halsfaltige DAX-CEO auch seine Krawatte abgelegt hat. Ich meine, Leute wie Joe Käser ohne Krawatte sehe und die meinen dann, die sind jetzt New Economy, bloß weil sie keine Krawatte, es ist so lächerlich, ja. Die alten Männer sollten lieber eine Krawatte anziehen, dann würden sie viel besser aussehen, als wenn sie ihren faltigen Hals da entblättern, ja. Also, und deswegen wird auch die Krawatte wird auch wieder kommen, aber Hugo Boss ist kein Krawattenhersteller dazu, sondern ist vor allem natürlich ein Hersteller von Herrenmode und ein Bossanzug ist halt immer noch ein Klassiker, ist auch so ein Prestigeobjekt, irgendwie zeigt halt, okay, ich habe es jetzt irgendwie geschafft, ja, und den Aufstieg, ich habe hier keinen Bossanzug an, ja. Boss stattet mich leider nicht aus, wir werden hier im Fernsehen, kriegen ja Leihklamotten zur Verfügung gestellt.
In deinen Schrank gehängt, oder?
Ja, aber ich ziehe mich selber an, ja, ich darf mich selber vom Styling.
Aber kriegst du dann wirklich vom Styling immer so, ach Dietmar, habt ihr drei Anzüge in den Schrank gehängt?
Ne, ich krieg halt ab und zu mal einen neuen Anzug. Ich darf mich aber selber anziehen und selber kombinieren, ja, andere Kollegen dürfen das nicht.
Weil keiner zuguckt oder warum?
Nein.
Weil
ich einen guten Geschmack habe. Okay. Vor allem, ja. Aber weil bei den Nachrichten, die machen ja auch Doppelmoderation, muss ja auch abgestimmt werden, dass Mädel und Jungs da zusammenpassen, ne? Dass da auch die gleiche Farbe und so weiter ist. Da, ne? Ja, kann man sich mal angucken, da ist immer sehr viel, da steckt sehr viel drin, ne? Sehr viel Abstimmung da. Ne?
Ja. Es gibt auch ein bisschen Styling-Abteilung.
Ja, mit Styling-Abteilung. Natürlich, mit Kolleginnen tollen, fähigen Kollegen. Ja. Kolleginnen.
Ja, wir sind hier an der Stelle inklusiv, was die Sprache
so,
betrifft.
So, also, und jetzt zurück, so, nicht, dass ich wieder heißt, ich rede so lange. Hugo Boss ist eine Aktie, die in diesem Jahr deutlich unter Druck gekommen ist, abgeschmiert ist, gab es eine Gewinnwarnung im Sommer und auf Jahressicht hat die Aktie immer noch ein Minus von 19%, obwohl sich vom Tief auch schon wiederholt hat, war im Tief ungefähr bei 36 Euro, ist aktuell bei 43 Euro und ich glaube, da ist Potenzial drin, um es mal auf Schwäbisch mit Boss zu sagen. Warum? Weil zum einen man jetzt auf die Kostenbremse drückt und sagt, okay, wir müssen vor allem einsparen. 160 Millionen Euro Kosteneinsparungsprogramm sind geplant. Jährliche Effizienzsteigerung von ca. 40 Millionen Euro. Und auf der anderen Seite setzt man auf die Wachstumstreiber, vor allem Digitalisierung und China. In China hat man ein riesen Marktpotenzial definiert und das will man auch vor allem über direkte Online-Shops dann heben. Und das ist natürlich dann ein doppelter Hebel, weil man nicht über den Einzelhandel geht, kann man ja natürlich auch ganz andere Margen haben, wenn man selber vermarktet. Hat ja zum Beispiel Adidas und andere Modehersteller.
Deutsche
haben das
Klamotten in China verkaufen? Natürlich, die können Hugo das auch viel billiger in China.
Ja, das geht ja nicht beim Hugo Boss Anzug geht es ja nicht um billig, sondern da geht es um Prestige, da geht es um eine starke Marke und da geht es darum, dass man natürlich auch mal seinen Anzug aufmachen kann und sagen, oh,
das ist
ja ein Boss Anzug, das
am Ding dran lässt.
Ja gut, das hat der Ossi gemacht, was er rüber gemacht hat. Ja. Aber nein, Hugo Boss ist natürlich auch, wie gesagt, das ist schon ein Premium-Produkt und das verkörpert es auch und eine Premium-Marke. Und ich glaube eben an diese starke Marke, ich glaube, dass die wiederkommen wird und dass man den Turnaround schafft. Und deswegen, glaube ich, ist das eine gute Einstiegssituation. Man soll ja Aktien eigentlich eher kaufen, wenn sie günstig sind, nicht wenn sie ein Highflyer sind. Adidas, andere Aktien hatten das alle, Puma und so weiter. Bei Modeunternehmen hat man das oft, dass es einfach mal einen Knick gibt, weil man mal irgendwie eine Entwicklung verpennt. Und wenn die Marke aber stark genug ist, kann man dann auch wieder aufholen und kann dann auch wieder sozusagen modisch anknüpfen.
Modisch anknüpfen.
Ich glaube, dass das gelingen kann. Die Aktie hat eine Dividendenrendite von 6,2% und Analysten gehen auch davon aus, dass eben die Dividende nicht gekürzt wird, auch wenn man jetzt mal ein Jahr so ein bisschen Schwierigkeiten hat. KGV ist bei 14, das sind alles interessante sozusagen Rahmendaten, Fundamentaldaten und deswegen glaube ich, wer ist das ein Schnäppchen? Ich sage dazu, ich habe die Aktie selber gekauft, mir vielleicht vor ein paar Monaten oder was noch etwas günstiger zu haben. Und ich glaube, dass das eine Aktie ist, die einfach eine interessante Idee ist. Ach, wenn man es verschenken will, kann man einen Bossanzug dazu verschenken, ne? Und dann noch die Aktie mit reinpacken oder sowas. Ja? Oder?
Ja, der Bossanzug kostet
oder einfach nur Boss-Socken.
Das 20-fache von der
Aktie. Ja, es gibt auch Socken von Boss. Dann kann man es auch so verpacken. Ja?
Krawatten auch?
Krawatten gibt es sicherlich auch. Gibt ja auch ich weiß nicht, haben die aber auch noch die Damenmoden? Aber da sind sie jetzt nicht auf die
Schnauze. Vieles nicht
funktioniert. Okay, also gut, dann okay, deine Aktienidee.
Ich habe nur eine bringen, aber meine ist relativ kurz. Ich habe auch nicht eine, die eingebrochen ist. Ich habe eine, die auf nahe hohe Höchststand notiert. Eine der größten, obwohl sie gar kein richtiges deutsches Unternehmen mehr sind, ist im DAX immer noch gelistet. Die Linde PLC, die sind ja mittlerweile aus steuerlichen Gründen, die sind ja fusioniert mit Praxair in Amerika und sind aber aus steuerlichen Gründen nach, ich glaube, Irland, da ist der Firmensitz, oder England. Auf jeden Fall sind sie aus steuerlichen Gründen nicht mehr hierzulande beheimatet. Ich will jetzt auch nicht wegen der steuerlichen Gründe, das habe ich schon häufig hier bemängelt, ich bin ja für faire Steuern, aber egal, dass diese Gründe auch nicht aufmachen, warum ich Linde toll finde. A, haben sie bewiesen in der Vergangenheit, dass sie immer tolle Übernahmen gemacht haben, also eins der wenigen Unternehmen, die Unternehmen übernommen haben und trotzdem weitergewachsen sind und nicht irgendwie Fehlgriffe gemacht haben und dann teure Abschreibungen brauchten und so weiter. Und das Zweite, warum ich Linde so wunderbar finde, ist, ich glaube ja an die Brennstoffzelle. Das ist ja meine Idee und an Wasserstoff. Und Wasserstoff wird das große Thema irgendwann sein, dass du Wasserstoff als Energieträger hast. Und da ist Linde ganz groß mit dabei. Klar kann man jetzt auch kleinere Unternehmen wie Ballard Power, die ja schon mal ihre Höchststände hätten. Aber das ist immer riskant. Wenn man eine relativ risikolose Wette auf Wasserstoff machen will, dann ist Linde wahrscheinlich eins der Unternehmen. Die teuersten sind mittlerweile 100 Milliarden Euro schwer. Der zweitgrößte DAX-Wert nach SAP. Und also schon relativ teuer, aber ich glaube, wenn irgendwann der Wasserstoff, wenn sich das durchsetzt und wenn dann auch der Letzte kapiert, dass VW mit seiner Elektrostrategie
das ist ein anderes Thema,
nicht so gut läuft, dann glaube ich, ist die große Zeit von Linde. Und deswegen
wir werden mal über Wasserstoff und Elektro diskutieren.
Jahr,
ich finde, beides hat Zukunft und beides hat seinen Bereich und seine Berechtigung. Aber das müssen wir mal ausführlich ausdiskutieren.
Unbedingt.
Ja? Dann haben wir noch jeweils ein Edelmetall als Anlageobjekt im Portfolio sozusagen als Idee nochmal. Das kann man natürlich dann auch immer mit einem hübschen Schmuckstück verbinden, ja, wenn man es schenken will. Also man kann es in physischer Form schenken oder auch in Form von einem Wertpapier. Meine Idee ist Platin. Denn Platin ist historisch. Ich bin ja ein Schnäppchenjäger und Platin ist wirklich historisch günstig. Sowohl im Vergleich zu Gold. Denn der Platinpreis ist aktuell bei $930 ungefähr.
Das ist ja ganz anders als Palladium.
Und Palladium. Genau. Ich wollte gerade noch ausführen. Also Palladium ist es vor allem, also im Vergleich zum Gold günstig. Normalerweise war ja Platin immer teurer als Gold und seit 2015 etwa hat sich das gewandelt und Gold ist ja aktuell bei, wo sind wir, knapp unter
1470.
Um die 1500 Dollar.
Genau, knapp drunter.
Und da sehen wir schon mal diesen Abstand. Also das Platin-Gold-Ratio ist ungefähr bei knapp unter 0,7 und das war historisch auch mal schon mal bei 2,5% oder sowas vor ein paar Jahren erst. Also da gibt es also deutlich zum Gold Nachholpotenzial, aber vor allem zum Palladium. Palladium ist wirklich durch die Decke gegangen an diesem heutigen Tag zum ersten Mal über $2,000, also höher als Gold jemals notiert hat. Und Palladium war eigentlich immer sozusagen der billige Ersatz für Platin und da hat sich das komplett gewandelt, das Bild. Das lag vor allem an der Dieselkrise. Da ist mal wieder VW schuld. denn Platin und Palladium werden ja hauptsächlich industriell gebraucht in Katalysatoren. Mhm. Und Platin vor allem in Dieselkatalysatoren und Palladium wurde immer hauptsächlich verwendet in Benzinkatalysatoren. Und durch die Dieselkrise ist da Platin eingebrochen. Aber, und jetzt kommt auch eine Idee, die dahinter steckt für Platin als Anlageidee. Man kann Palladium dann auch wiederum substituieren durch Platin. Und je höher natürlich der Preis für Palladium steigt, desto höher ist natürlich, das ist erstmal mit Investitionen verbunden für die Hersteller, aber desto mehr Sinn macht es natürlich dann sozusagen Palladium durch Platin wiederum zu ersetzen, wenn das so durch die Decke geht. Und ich glaube, das wird kommen und dann wird sich auch wieder langfristig, werden sich solche Preisverhältnisse dann auch wieder einpegeln, weil gerade der Preis zu Palladium, das Platin-Palladium-Ratio war im historischen Schnitt bei 3. Also sagen, Platin war dreimal so teuer wie Palladium. Boah. Und jetzt ist es unter 0,5. Also ja. Platin kostet unter der Hälfte von Palladium aktuell. Und im Hoch war es auch schon um die sechsmal so teuer, war es okay. In der Regel. Allein jetzt in den letzten Jahrzehnten.
Wie ist in der Brennstoffzelle? Ja, in der Brennstoffzelle ist Palladium ganz groß drin und das versuchen viele zu substituieren, weil es zu teuer geworden ist.
Genau, und da ist aber Platin auch, das ist wie bei den Katalysatoren und so weiter, Platin und Palladium verhalten sich da ähnlich und dann kommt auch die Investmentfrage, die ist deutlich angezogen im letzten Jahr, auch infolge des Goldes, 12% war der ETF-Absatz für Platin jetzt angezogen, der Automobilsektor ist geschrumpft um 5% und der Schmucksektor ist auch geschrumpft um 6%. Okay. Und der restliche Industriesektor ist geschrumpft um 1%.
Schreckt man sich Platin?
Platin gibt es auch tolle Schmuckstücke. Okay. Gibt's,
muss ich gar nicht.
Platinringe und so weiter. Sieht halt ein bisschen dezenter aus. Sieht eher ein bisschen Weißgold aus, aber ist natürlich eigentlich das edlere Edelmetall als Gold, muss
man sagen. Aber gibt es auch so als ETF oder als ETC?
Gibt es auch ETFs und ETCs, gibt es auch
Produkte. Also Palladium gibt es, das weiß ich. Da gibt es einen von Wisdomtree.
Genau.
Der ist 60,9% im Plus, dieser, der Palladium. Also,
und ich glaube einfach, es ist auch wieder eine langfristige Geschichte. Das muss nicht nächstes Jahr passieren, aber auf Sicht von mehreren Jahren gleichen sich solche Niveaus und solche Ratios ja dann immer wieder an. Okay. Und da hat Platin auf jeden Fall Nachholbedarf.
Gut. Ich bin ja nach wie vor, finde ich ja, dass Gold in jedes Depot rein sollte. Und deswegen ist mein Edelmetall weiterhin ist langweilig. Es gibt so, Gold ist langweilig. Hat dies Jahr auch mal ein bisschen wieder zugelegt.
Naja, richtig gut.
Ja, aber wenn du da in den 90er Jahren siehst, hat Gold sogar stärker zugelegt als der DAX. Also es ist ganz interessant. Also
dieses Jahr war ein richtig gutes Gold. Ja, das war ein richtiges Comeback fürs Gold, muss man jetzt mal so sagen. Das stimmt,
aber nicht stärker als Aktien beispielsweise. Ja, aber wenn du seit den 90er Jahren siehst, hat Gold sogar mehr zugelegt als der DAX. Also man kann mit Gold sogar, obwohl es keine Zinsen abwirft, als obwohl es nichts anderes hat, als einfach nur Wertspeicher. Ich finde ja immer, der Wertspeicher ist ja für mich der Aspekt bei Gold. Und jeder, der denkt, ich muss mich so ein bisschen absichern und auch unsere Folge gehört hat über den Crash oder über Sonstiges oder wer Angst hat, so wie ich, was jetzt unser Geld anbetrifft mit all dem Notenbankgeld, was um die Welt geht, der sollte einen kleinen Anteil möglicherweise auch seines Depots in Gold haben. Das kann man machen. Physisch würde ich es nicht machen, das ist zu teuer, aber man kann es als Gold.
Als kleines Geschenkchen dann noch mit dazu.
Das kann man machen. Ne? Ja. Ich habe meiner Frau zum zweiten Kind hat sie einen Maple Leaf bekommen.
Ich dachte vielleicht ein Herzchen oder sowas, aber nein.
So ein Ahornblatt ist schon ganz hübsch. Mhm. Das ist toll. Aber ich würde, wenn man es als Anlage macht, kann man das als Gold-ETF machen. Gibt es von Xetra Gold, ist sogar steuerlich bevorzugt. Und dann kann man das einfach kaufen.
Gibt es auch in Stuttgart von Euwax Gold?
Gibt es von Euwax Gold auch? Also ich weiß nicht, da gab es immer das Problem, ob die schon steuerlich anerkannt sind. Ich weiß es nicht.
Haben mittlerweile, glaube ich, gab es gestern eine Pressemitteilung. Ich glaube, die haben auch so wieder eine Schwelle überschritten. 5 Tonnen haben die jetzt mittlerweile.
Okay.
Die haben 2
Gold. Also auf jeden Fall kann man das als ETF kaufen. Also wenn natürlich jetzt wirklich derjenige ist, der ganz bärisch ist und denkt, alles geht den Bach runter, der will das physisch natürlich zu Hause haben. Aber wer irgendwie denkt, ich will es nur als Absicherung haben, falls vielleicht doch mal die Inflation kommt, falls der Euro mal irgendwie nachgibt oder sonst was, der soll das als ETF haben. Und wie gesagt, kann man das kaufen als ETF, ganz einfach. Und
die haben ja sogar das Versprechen, dass sie sagen, wir liefern aus.
Ja,
also natürlich kann man immer sagen, wenn der große Weltfinanzcrash kommt, der größte Crash aller Zeiten.
Dann stehst du da vom Keller in der deutschen Börse und
ausliefern,
sagst, holt mal den Kram raus. Dann bin ich gespannt.
Aber da kann dein Bankschließfach natürlich auch zu sein. Gut, aber das ist ein anderes Thema, haben wir ja auch schon mit dem Kollegen Friedrich diskutiert. Kann man sich auch nochmal anhören, diese Folge.
Und da kann man es auch mal sehen, da sieht man auch, wir haben auch so ein Video. Also nicht bei uns, sondern es gibt auch ein Video, da sieht man, wie wir hier sitzen. Und wer das mal sehen will. Und du hast dir, glaube ich, deine Nase gekratzt? War das nicht?
Ich habe mir einmal an der Nase. Ich wurde wüst beschimpft von dem Publikum auf diesem YouTube-Channel der Kollegen.
Es sind Friedrich ja auch eher Pessimisten unterwegs.
Ja, sind eher die Pessimisten unterwegs, ja. Und da habe ich nicht viele Fans gefunden, muss ich jetzt
sagen. Kratzt sich an der Nase und das soll dann als Zeichen.
Genau, hieß es, ja, der kratzt sich an der Nase, da hat er überhaupt keine Ahnung, so nach dem Motto.
Warte mal.
Naja.
Aber okay. Ja.
Uns sind auch diese neuen Hörer herzlich willkommen und bei uns gibt es eben beide Seiten. Ja? Und wer mit der einen Seite nicht zurechtkommt und immer nur ein einseitiges Weltbild haben muss, will, der muss halt irgendwo anders sich einseitig informieren.
Da verdient man auch nichts mit einem einseitigen Weltbild. Das ist das Problem. Man sollte wirklich sich ein Weltbild aus verschiedenen Sachen
machen. Ja, vor allem an den Märkten muss man sich zweiseitig informieren und dann natürlich irgendwann muss man eine einseitige Entscheidung treffen, aber die trifft man eben am besten, wenn man umfangreich mehrseitig informiert ist.
Genau. Ja. Und Informationen, da kommen wir zum nächsten. Jetzt mache ich den Klingelmann hier. Wir hatten ja Ideen. Börsenlektüre werden wir oft gefragt. Was liest man oder was macht man, um so klug zu werden wie
der Chapitz? Nein, da muss man mindestens 39 Semester studieren. Das schafft der Defner nicht mehr.
Ja, ich hab, es waren, es waren nur 37. War nur 37, also ich weiß, auf jeden Fall war es, waren es in den 30ern. Ja, ja.
Also.
Aber ich bin abgeschlossener Hoch-VWL-Diplomant. Ökonom.
Genau. Da gab es ja auch eine Zuschrift, wo sich einer über seine Ökonomen-Professoren beschwert hat und gesagt hat, die haben überhaupt keine Ahnung von Börse und würden auch immer nur den Kapitalismus bashen. So viel zum Thema die hochangesehenen.
Das stimmt, der Fratscher war hier, der hochangesehene Ökonom, und der hat gesagt, ich habe selbst, also er hatte zumindest den Eindruck erweckt, ja, er hätte selbst
nicht
keine
so ganz
Aktien.
Klar gesagt.
Er hat es nicht klar gesagt, aber es hatte den Eindruck, weil als Ökonom findet man Aktien immer viel zu teuer. Deswegen, da muss man von absehen, deswegen ist Ökonomie nicht unbedingt vorteilhaft, wenn man eine gute Anlageentscheidung macht. Mhm. Da hört man besser Defner Chapitz.
Aber jetzt, wir haben auch nicht nur die sozusagen Studienliteratur, wie der Herr Chapitz, über die wir uns informieren, sondern auch allgemein zugängliche sozusagen Medien, wo man sich einfach über Börse und Wirtschaft schlauer machen kann. Was sind denn deine bevorzugten?
Also ich finde ja, ich bin ja im englischsprachigen unterwegs. Ich finde Bloomberg ist wunderbar im Internet auch. Wir haben ja in der Redaktion dieses Bloomberg Terminal, da ist
das
ja
ist
alles
natürlich
drin.
Das richtig ist teuer. Das, na, ist, richtig das teuer. Ist für Profi-Anwender.
Das ist für Profi-Anwender, aber da hast du halt alle Sachen auf dem Knopfdruck. Es gibt es auch im Internet, Bloomberg.com hat man auch ganz viele Informationen. Ich bin ein großer Twitter-Fan. Ich folge relativ vielen Leuten bei Twitter. Auch da bekommt man umsonst schnell gut auf den Punkt. Sollte man immer verschiedenen Leuten folgen, damit man nicht in so einer Twitter-Blase sitzt, sondern nur irgendwie Weltuntergang macht. Und ich bin
und
natürlich
dem Chapitz natürlich folgen.
Genau,
90.000 andere es tun europaweit.
Ja, genau,
ne?
Das ist gut. Nee, weltweit.
Immer gut.
Weltweit. Ja, genau. Ja. Und dann bin ich natürlich noch ein Anhänger von den eigenen Produkten. Weltplus kann man mal für 9,99 Euro. Kann man auch ein Abo schenken.
Was kriegt man dann nochmal alles dafür für 9,99 €?
Da hast du die gesamte Sachen, die im Internet sind. Mhm. Und dann hast du alle Geschichten, alle Plusgeschichten, alle Freiabfolgegeschichten und du kannst die ganze, alles, was im Welt am Sonntag auch drin ist und so weiter, kriegst du alles.
Kriegst du alles im Internet. Ich bin aber noch ein großer Fan, wenn du die Weltedition noch mit dabei hast.
Die ist teurer.
Ja, ist ein bisschen teurer, aber da hast du halt dann die Weltedition, die editierte Ausgabe sozusagen auf dem Smartphone oder auf dem Handy. Da hat man einfach besser diesen Überblickscharakter. Ich lese natürlich auch mal auf einer Seite, aber so, ich meine, aber dass du einfach morgens oder abends nochmal kompakt einfach sozusagen eine editierte, auch ein E-Paper kriegst. Kannst du super auf dem iPad lesen, die Welt am Sonntag oder sowas oder die anderen Ausgaben auch. Gerade im Urlaub habe ich das gerne gemacht, jetzt mit dem iPad. Super Geschichte, um einfach dran zu bleiben und deinen Überblicks-Zeitungscharakter zu haben, was ich natürlich in meiner Generation immer auch gerne mache.
Was hast du denn für?
Ich muss sagen, ein Konkurrenzprodukt, aber wer noch tiefer einsteigen will in Sachen Tageszeitung, die Welt bietet einen sehr umfangreichen Wirtschafts- und Finanzteil, aber es ist halt eine normale Tageszeitung, gibt es Politik, Kultur und so weiter. Ja. Und wer eine Schwerpunktzeitung haben möchte, der kann natürlich die führende Finanz- und Wirtschaftszeitung und die einzige, die es mittlerweile noch gibt, nehmen, das Handelsblatt. Bin ein großer Fan davon. Der erste Kontakt mit dem Handelsblatt war in der Schule. Da hatten wir ein Börsenspiel gemacht, wurde vom Handelsblatt gesponsert und damals gab es dann natürlich jeden Tag ein Handelsblatt und da konnte man, da hat man ja seine Kurse immer noch im Kursteil nachgeblättert, ne? Sonst hatten wir ja nichts, wir hatten da nichts sonst. Das ist ja heute anders, aber es gibt umfangreiche Hintergrundinformationen, Analysen und dergleichen zu allen Wirtschaftsunternehmensthemen und das ist eine gute Lektüre für all die in tiefer einsteigen wollen. Wer mehr auch an direkten Aktientipps Interesse hat, Aktienempfehlungen, aber auch allgemein Anlageempfehlungen, bin ich ein großer Fan, auch schon seit Jahrzehnten vom Der Aktionär Zeitschrift. Die haben auch ein Internetportal, das kostenlos ist. Deraktionär.de ist auch ein Kooperationspartner von uns. Deraktionär TV, die Börsenreporter in Frankfurt sind ja von Deraktionär TV. Da gibt es auch immer nochmal analytische Hintergrundvideos bei denen, aber auch einfach die Zeitschrift, die es auch als E-Paper gibt. Deraktionär finde ich sehr lesenswert mit vielen geldwerten Tipps und Informationen. Die haben immer wirklich auch sehr früh Trends erkannt, zum Beispiel die Internetaktien damals. Da waren sie ganz, ganz früh dran und damit konnte man auch wirklich viel Geld verdienen. Und dann ist so ein Abo, das einfach wie manchmal Geld kostet, auch wie das Weltabo oder sowas, es bezahlt sich dann einfach, wenn man sozusagen dadurch nicht nur klüger wird, sondern auch an der Börse erfolgreicher, dann hat man das Geld nichts, Schluss, ganz nichts, also sehr schnell wieder drin, wollte ich
sehr
sagen.
Sehr schön, gut. Ja, so, dann haben wir noch ein paar Podcasts, die man auch hören kann umsonst. Mhm. Und zwar finde ich ja noch gut, neben unserem Mission Money, das ist von Focus, das finde ich super. Dann noch ein paar englischsprachige Pivot,
Slate Money Podcast, Macro Voice ist das so ein bisschen für Feinschmecker, da gibt es dann noch mehr so inhaltlichere Sachen, aber das sind so meine. Mhm. Was hörst du?
Ich habe noch einen Tipp, Echtgeld TV eigentlich, ein YouTube-Format, also ein Videoformat, gibt es aber auch als Podcast nur zum Hören mit den Kollegen Christian Röhl und Tobias Kramer.
Mit denen habe ich früher den Zertifikate-Award moderiert, das war nach Zeiten.
Ja. Also beide waren auch schon oft bei mir in der Sendung und so weiter, kenne ich auch schon seit Jahren, sehr kluge Leute und die auch ihr Geld selber verwalten, Christian Röhl zum Beispiel, und die reden in Echtgeld TV über Echtgelddepots, also die stellen mal Aktien vor und dann kann das Publikum auch abstimmen und so weiter und welche Aktien da reinkommen, aber beantworten auch Fragen zu ETFs und dergleichen. Ganz breites Universum, das die besprechen aus dem Finanzbereich. Sehr, sehr empfehlenswert, Echtgeld TV.
Gut, und dann kommen wir zum Schluss noch zu ein paar Büchern und dann haben wir die ganze Welt umrundet. Also ich habe hier drei Bücher, die wirklich klug sind. Einmal Gottfried Heller, Revolution der Geldanlage, haben wir
ja beide.
Das ist ja unser Klassiker.
Ja.
Also wer ETFs haben will, das ist das Buch dafür. Dann habe ich noch, finde ich, für ein bisschen intellektuellere Geschichten, André Costolani, Die Kunst über Geld nachzudenken.
Das sehr ist, schönes Buch, mag ich sehr gerne.
Ist, oder? Das wäre auch was für dich. Der Klassiker Benjamin Graham, Intelligent investieren. Auch cool.
Denn Benjamin Graham ist ja der Urvater von Warren Buffett sozusagen, das große Lehrmeister von Warren Buffett, muss man sagen. Ja.
Und wenn man es dann ganz intellektuell haben will, Der Spieler von Dostojewski, das zeigt so ein bisschen wie die wahre Dramatik und Härte des Lebens. Und das
aber, da kann man sich so ein bisschen immer wieder einholt, sozusagen auch an der Börse.
Die selbstzerstörerische Spielsucht, da lernt man, wenn man sich ein bisschen, wie man sich bescheid oder wie man vielleicht auch diszipliniert wird. Ich finde
das
sind gute Bücher.
Das ist immer gut zu wissen, denn Gier und Angst können einen an der Börse schnell in Beschlag nehmen und davor sollte man gefeit sein. Ich würde noch empfehlen, das ETF-Anlagebuch von Finanztest, das gerade neu auf dem Markt ist, auch in den Bestsellerlisten ist. Anlegen mit ETF heißt es, glaube ich. Ich habe es jetzt gerade gar nicht mit dabei. Und das habe ich bei Instagram gepostet, kann man sich auch angucken. Und für all diejenigen, die sagen, ich will jetzt endlich einen ETF-Sparplan im neuen Jahr angehen, da findet man die nötige Basis.
Man kann aber auch Just ETF, das ist eine tolle Internetseite, da gibst du einfach den ETF ein, dann siehst du, wo es den umsonst gibt.
Genau.
Und das ist das Schöne. Also insofern als Sparplan. So,
genau.
Jetzt haben wir die Welt umrundet.
Wir haben die Welt umrundet
und
machen dann eine kleine Weihnachtspause und sind am 30.12. wieder da mit uns im großen Jahresfinale und dann werden die Wetten aufgelöst und wir ziehen natürlich dann mit unseren Wetten, die wir gemacht haben, einfach nochmal Jahresbilanz und sagen, wie ist das Jahr gelaufen, warum ist es so gelaufen und
was haben wir daraus gelernt fürs nächste Jahr?
Genau. Zum Beispiel.
Und dann haben wir das und das wird sagen vielen Dank für alle, die uns zugehört haben im alten Jahr, wünschen allen natürlich, jetzt wird hier geläutet, ein frohes Fest und unterm Baum kann man auch mal weitererzählen, was wir für einen tollen Podcast haben und also einfach alleine schon das zu sagen, dass es das gibt, kann man auch schenken, ist auch ein tolles Geschenk.
Ja das ist auch kostenlos, ne?
Ja.
Mit Mehrwert. Sehen wir. Und in dem Sinne, fröhliches, friedvolles Weihnachten, das wünschen wir euch und ihnen und sagen tschüss
und ciao.
Bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Schäfix.
Mehr Power für Ihr Trading mit dem neuen Turbo 24 von IG, der erste börsennotierte 24-Stunden-Turbo der Welt. Wählen Sie Ihren Hebel und begrenzen Sie Ihr Risiko. Ganz ohne Kommission auf den leistungsstarken Handelsplattformen und Apps. Traden Sie Turbo 24 bei IG, einem Weltmarktführer im Online-Trading. Erfahren Sie mehr auf ig.com. Turbo-Zertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.